Ja, vielen Dank für die Begrüßung auch von meiner Seite. Nochmal ein herzliches Grüß Gott. Wir sind mittendrin im Thema. Vielen Dank, Ottmar, für deine guten Worte. Begegnung mit Jesus, da wo es gut geht und da wo es nach unserem Empfinden nicht gut geht. Wo uns durchträgt in der Schwere, durch Geschwister, durch die Gemeinde, durch Begegnungen. Also, Begegnungen mit Jesus, da sind wir mitten im Thema. So der Predigtplan über die Wochen auf Ostern hin, Begegnung mit Jesus. Und ich habe heute einen Text mitgebracht von dem Petrus und von Jesus. Gibt es einen Haufen, aber ich habe was rausgesucht. Das hat zu tun mit Jesus, in der letzten Woche vor oder in der letzten Zeit, wo es in die Karwoche geht. Und da stehen wir jetzt heute. Und es hat zu tun mit dem, was Ottmar angerissen hat und was vorher mit dem Kinderlied Hosianna am Psalmsonntag auch ist. Begeisterung, Triumphzug. Jesus mit den Jüngern runter und das Volk war begeistert. Sie haben ihm zugejubelt. Weil nämlich im Alten Testament, da gibt es diese Verheißung, dass Jesus, der Messias, wiederkommen wird. Er wird wiederkommen als der Herr, als der Herrscher, als der, der die Welt eint, als der, der die Welt richtet. Und so sind die Jünger mit den anderen Anhängern von Jesus, mit den Palmzweigen, mit den Kleidern auf dem Boden. So haben sie Jesus den Weg bereitet, weil sie dachten, jetzt kommt die Stunde des Königtums. Und die waren gar nicht so falsch. Weil im Alten Testament, in Jesaja und in anderen Propheten, da ist das diese Triumphlinie. Und doch neben der Triumphlinie, da gibt es eine andere Linie. Auch im Jesaja. Jesaja 53. Das ist die Linie von Jesus als der leidende Gottesknecht. Von Jesus und seiner Niedrigkeit. Von Jesus, der gemartert, geschlagen ist und unsere Sünde trägt, so schlimm zugerichtet, dass er nicht mehr erkannt wird. Und diese beiden Linien sind untrennbar miteinander verwoben. Natürlich. Wir hätten auch gerne die Jubellinie, so wie die Jünger und das Volk damals. Und doch sind es verschiedene Zeiten. Jesus damals in Bethlehem und dann auch in Jerusalem, er kam als Retter der Welt. In der Niedrigkeit, in der Hinfälligkeit, im Hass, im Gemartertsein, gefoltert und dann hingerichtet. Und am dritten Tage auferstehen. Da blitzt was auf, wir kommen später dazu. Und dann, am Ende der Erdenzeit, da wird Jesus wiederkommen, als der, der in den Wolken kommt, als der sichtbar ist für alle Welt. Auch als der Weltenrichter dann. Auch der sein Friedensreich dann beginnt. Er wird wiederkommen. Aber hier in dieser Begegnung jetzt, wir lesen es mal an, Matthäus 16 von Vers 13 ab. Da handelt es sich um diese zweite Linie, die uns nicht so ganz gut eingeht, die dem Volk Israel damals auch nicht so gut einging. Ich lese mal von Vers 13 ab. Als Jesus nun in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, da fragte er seine Jünger, für wen halten mich die Leute, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes, den Täufer, antworteten sie. Und manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Mal gerade so weit. Ich lese den nächsten Vers noch. Und ihr fragte Jesus dann, für wen haltet ihr mich? Und Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Welch ein gewaltiges Bekenntnis. Wie großartig, welch göttliches Bekenntnis. Jesus hat seine Jünger allein nach der Brotvermehrung, da sagt er immer, ja, dann geht und ruht ein bisschen und fahrt über die See, und bis er über dem See drüben waren und die Jünger auch, dann waren da schon wieder Leute, also mit dem Rut ein wenig war es gar nicht so einfach. Und Jesus versammelt seine Jünger so oben rechts, wenn man da mal so schaut, in der Landkarte, das war eigentlich ein heidnisches Gebiet, ein außerjüdisches Gebiet. Und da versammelte er sie, weil jetzt hier im Evangelium, in der Zeit, die hier berichtet wird, jetzt geht es um was anderes. Es ging um die Brotvermehrung, sie wollten ihn zum König machen. Und jetzt, Jesus allein mit seinen Jüngern, er nimmt sie hinein und will sie jetzt in die Tiefe führen. Und ihnen zeigt, worum es geht. Der Weg ins Leid, der Weg in der Niedrigkeit, der Weg zur Erlösung nach Gottes Plan. Also, Jesus startet eine Meinungsumfrage. Und dann fragt er sie, wer sagen die Leute, dass ich bin? Im Text hat es also geheißen, ich bin sogar drüber gestolpert, da heißt es, für wen halten die Leute den Menschensohn? Uriger Begriff, Menschensohn, kommt sehr oft im Evangelium vor. Das Wort Menschensohn 80 Mal, in der Apostelgeschichte auch nochmal. Das ist ein Begriff aus Daniel, aus dem Propheten Daniel, Kapitel 7, der weit in die Zukunft schaut. Vers 13, das ist das Wort Menschensohn. Menschensohn, das heißt, Jesus ganz Mensch. Und doch Jesus ganz Gott. Menschensohn und Gottessohn, das schwingt also mit. Und diesen Begriff nimmt Jesus oft für sich selber hier. Und dann sagt er, was sagen denn die Leute, wer bin ich? Vers 13 und Vers 14. Der Petrus ist ganz schnell dabei. Er ist ja auch der Sprecher dann immer wieder von den Jüngern dort. Und er sagt, die Leute sagen, Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, der wurde ja umgebracht, geköpft. Und beim Fest auf dem Teller serviert, furchtbare Zustände. Und es ging das Gerücht, auch im Hirn des Königs war der Gedanke, weil es war der Bote Gottes, dass Gott diesen Mann auferwecken wird. Und so kreiste das im Volk, der auferstandene Täufer Johannes. Und da gibt es eine Stelle in Malachi 3, da ist vom Propheten Elia die Rede, dass der auch wiederkommt am Ende der Zeit. Und das sprang auch mit. Es ist Elia, der kommt jetzt am Ende der Zeit. Oder es ist Jeremia und die anderen alten Propheten. Also Religiosität war da im Volk. Die Volkserwartung war groß. Aber, und das haben wir im Hinterkopf, es war mehr diese Triumphlinie der Propheten, die ihnen im Kopf war, die auch uns viel angenehmer ist. Also es war dann doch begrenzt und nicht gründlich biblisch, dass Jesus der Sohn Gottes, der Messias ist. Es blieb in diesem Äußerlichen, in dieser Menschlichkeit, in dieser vielleicht auch Oberflächlichkeit, und ich habe mir überlegt, vielleicht auch so ein Stück unbeteiligt, das geschieht, aber das eigentliche Volk war gar nicht betroffen davon. Innen drin betroffen. Jetzt schauen wir uns mal den Vers 15 an. Vers 15, ihr merkt schon, wir hangeln uns heute so dem Text entlang. Vers 15, Simon Petrus antwortete, Vers 15 im Anfang, und ihr, fragte dann Jesus, für wen haltet ihr mich? Darum geht's. Also nicht am Äußeren, an der Oberflächlichkeit, an der Religiosität, an dem, was die anderen sagen. Es geht darum, was ich sage, und es geht darum, was du sagst. Wer ist Jesus für mich? Jesus geht's ganz persönlich um jeden Einzelnen. Und in diesen Tiefgang, in diese Klarheit, nimmt Jesus an der Stelle hier seine Jünger mit. Und er will sie mitnehmen auf dem Weg nach Jerusalem, ins Leiden und ins Erlösungswerk hinein. Auch heute die wichtigste Frage für uns. Wer ist Jesus für mich? Ist Jesus mein Wunscherfüller? ist Jesus mein Lückenbüßer, so Pannenhelfer oder der letzte Ausweg, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann rufe ich zu Gott und zu Jesus. Oder gehört Jesus ebenso dazu, wie er bisher in unserer christlichen Kultur dazugehörte, so als moralisches Vorbild? Es ist verehrenswert. Ja. Aber wer ist Jesus für mich? Ich habe überlegt, vielleicht sollten wir jetzt einfach tatsächlich mal ein paar Sekunden innehalten und jeder sich überlegen, wer ist denn Jesus für mich? Was erwarte ich denn von diesem Jesus? Ich ganz persönlich, das machen wir jetzt einfach, überlegen mal, wer ist denn Jesus für mich, so für mich ganz persönlich? Und was erwarte ich von ihm? Die entscheidende Frage über Leben und Tod. Was ist Jesus für mich? Und Jesus will seine Jünger und auch uns rausnehmen aus diesem, sodass man nur dazukommt als Besucher. Er will uns als Betroffene, er will uns als ganz persönliche Leute, denn Glauben heißt mit Jesus verbunden sein. Wir kommen nachher noch drauf. Also Jesus fragt, wer sagt ihr denn, dass ich bin? Und dann antwortete Petrus gleich, loslegt er. Du bist der Christus in Vers 16. Du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Und das Wort für Gott ist hier Yahweh, also der uns zugewandte Gott. Du bist es, mit anderen Worten, du bist der Retter der Welt. Du bist es, der angesagt ist bei den Propheten, da im Psalm 2. Du bist der Herrscher der Welt, da heißt es ja auch, dass Gott die Feinde unter die Füße von des Messias tun wird. Das sind ganz brutale Bilder in der Bibel da immer wieder. Du bist es. Ja, die Jünger waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Da ist Beziehung gewachsen. Da ist Erfahrung gewachsen. Die haben Erfahrungen mit ihm gemacht. Die haben gesehen, wie verhält er sich, was tut er, was denkt er, was tut er nicht. Durch Zuschauen haben sie gelernt, im Austausch und im Diskutieren, da sind sie in die Tiefe geführt worden. Also da haben sie erlebt, wie Jesus ist. Durch diese ganz persönliche Frage, was sagt denn ihr, da schafft Jesus völlige Klarheit in den Herzen der Jünger. Und er bereitet sie zuerst mal vor, bevor es dann weitergeht wieder ins jüdische Land, Richtung Jerusalem hin. Die Sache wird beschrieben im Johannes 6 auch, in den anderen Kapiteln übrigens auch, in den anderen Evangelien, aber bei Johannes, der es uns ein bisschen so anders schreibt, da heißt es in Johannes 6, Vers 69, du allein hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Geglaubt und erkannt. Glauben heißt erkennen und erkennen heißt leben miteinander. Tagtäglich, Tag und Nacht. Darum geht's Jesus. Und dahin führt er seine Jünger und dahin will er uns heute führen. Das Leben mit Jesus, so wie es der Ottmar erzählt hat, es hat einen Anfang und es braucht manchmal auch im Lauf des Lebens eine neue Versicherung. Ja, Herr Jesus, ich habe gesagt, ich möchte mit dir leben und dann kommen die Zweifel und dann braucht es oft diese neue Zusicherung. Herr, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du bist es, der mich führt und du bist es, der um mich weiß und du bist es, der für mich sorgt. Also ein tolles Bekenntnis hier in Vers 16 des Petrus. Und es ist jetzt eine große Wendung an der Stelle, wenn man so die Evangelien liest, bis hierher hat es noch keiner verkündigt, öffentlich. Und es ist ja nur der kleine Kreis jetzt für die Jünger hier. Jesus, du der Gesandte, der Gesalbte, der Messias, der Christus, Gottes, des lebendigen Gottes Sohn. Und der kann gar nicht lebendiger sein. Ist ein bisschen primitiv das deutsche Wort hier, der lebendige Gott. Ja, das ist wirklich lebendig. Lebendiger gibt es gar kein Wort dafür. Diese Erfüllung der Prophetie. Und Jesus antwortet ihm auch drauf. Und das ist eine interessante Antwort in Vers 17. Vers 17. Jesus sagt jetzt Folgendes. Glückselig bist du zu preisen, Simon, der Sohn Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Petrus, Simon, Jona, Sohn. Er hat ihn angeredet als Mensch. Petrus, du bist ein ganz normaler Mensch. Und du sagst Dinge, die sind überhaupt nicht menschlich an der Stelle. Gott hat es dir offenbart. Das kann nur Gott getan haben. Durch den Heiligen Geist, die Offenbarung des Vaters im Himmel. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, naja, der hat so ein gutes Bekenntnis von sich gegeben. Und jetzt dämpft, das war fast wie ein Dämpfer für mich zuerst. Aber es ist kein Dämpfer. Jesus stellt diese Aussage in den richtigen Rahmen. Und es ist ein Geheimnis des echten Glaubens, den bewirkt nämlich Gott. Gott selbst bewirkt ihn in unserem Leben durch den Heiligen Geist. Und Jesus stellt hier ganz klar, es kann, er sagt später in Johannes 6, auch nochmal in 44, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Jetzt bin ich mit vielen anderen hier in der Mitte aufgewachsen und habe geistliche Prägung erfahren in der Zeit der 60er, 70er Jahre. Das war die Zeit der Jesusbewegung. Ich entscheide mich für Jesus. Und so haben wir das damals gemacht. Im Laufe des Lebens sind wir ein bisschen gescheiter geworden, weil wir gesehen haben hier in der Bibel, tatsächlich, diese zwei Dinge sind untrennbar. Ja, ich entscheide mich für Jesus, aber Jesus hat sich ja schon lange, Gott hat sich schon lange durch Jesus für mich entschieden. Und so sind diese zwei Dinge untrennbar miteinander verbunden, wie so zwei Seiten einer Münze. Ja, es kann niemand zu mir kommen, sagt Jesus, es ziehe ihn denn der Vater. Das ist ein Wunder Gottes, wenn jemand zum Glauben kommt. Es ist nicht machbar von uns aus. Es ist auch nicht einforderbar. Menschen sind so gern und stellen dann die Forderungen. Aber es ist erlebbar in Demut und Vertrauen auf sein Wort. Da schenkt er uns Licht und Erkenntnis der Errettung des Lebens und hilft uns, in dieser engen Beziehung mit ihm zu leben. Ich war unterwegs mit meiner Nichte und in Brasilien damals, wir waren da fast 4 Jahrzehnte Missionsdienst, und da muss man immer viel, von einer Stadt zur anderen war es sehr weit, die Straßen, da haben wir viel Zeit miteinander zu sprechen. Und dann kam er so ins Gespräch, dann ging es auch um diese Frage, wer ist denn Jesus für dich? Dann sagt er, weißt du, für mich, ich glaube an Jesus und ich will ihm folgen, aber so, wie ich das jetzt bei euch so sehe, so ganz normal und natürlich und dass man mit Jesus so reden kann, das ist mir fremd. Dann sage ich, also gut, aber dann kannst du es festmachen. Dann sag doch, so wie du es mir gesagt hast, sagst doch Jesus so und sag, ich will dir nachfolgen jetzt, aber ich will diese Heilsgewissheit haben, so frommes Wort. Ich will wissen, dass ich zu dir gehöre. Und ich will mit dir leben, mein Leben teilen in dieser engen Beziehung mit dir. Und anderen Tags kam sie dann und sagt, du, ich hab's gemacht. Dachte ich, huch, was? Ich wusste schon gar nicht mehr. Ja, sagt sie, weißt du, was wir gestern geredet haben? Ich hab's gemacht, ich hab's festgemacht. Und bis heute steht sie im Glauben und lebt für Jesus. Weil der Anfang klar war, mache ich Mut. Manchmal ist mir irgendwo so hineingeboren und gelebt, dann macht die Sache fest mit Jesus. Also, Jesus sagt, glückselig, aber Gott der Vater hat dir es gezeigt. Halten wir also fest, Gott will sich offenbaren. Und bleiben wir dann dran. Da gehört auch der Schrei rein dieses Vaters von dem Besessenen, der dann gesagt hat, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja. Wer sucht, der findet, sagt die Bibel. Wer anklopft, dem wird aufgetan. In Sprüche heißt es, dass Gott dem Aufrichtigen es gelingen lässt. Und deshalb bitten wir Jesus und bleiben wir dran. Jesu Antwort an Petrus, Es geht jetzt in Vers 18, Petrus, du bist der Felsen oder der Stein. Nachher ist dann von felsmassiv die Rede. Also der Petrus, der war gar nicht so felsfest und so felsenhaft und so eine Felsennatur. Er war instabil, er war zerbrechlich. Große Grundsätze und bescheidene Folgen. Und was macht Jesus jetzt in dem 18. Vers? Er macht ihm eine ungeheure große Zusage. Eine große Verheißung hat er jetzt an den Petrus, so einen richtigen Gnadenzuspruch. Er sagt, mit dir beginne ich meine Gemeinde hier. Manche haben es ja dann später falsch verstanden, steht gar nicht da, dass also dann Jesus das Fundament und der Fels und dann gibt es Nachfolger und wieder neuer Fels und neuer Nachfolger, das steht hier nicht. Sogar der Petrus, der nimmt es im Petrusbrief nachher auf und dann schreibt er, ja, es ist so, auf der Lehre und auf den Aussagen von den Aposteln, da ist die Gemeinde gegründet und dann Stein für Stein werden die einzelnen Gläubigen in das Haus Gottes eingebaut, in die Gemeinde, wo dann Jesus der Fundamentstein ist oder ist die Rede vom Eckstein oder vom Schlussstein. Darum geht es Jesus hier. Und da sagt er und ehrt den Petrus und sagt, ja, du bist dabei. Ich nehme dich mit dazu. Und das auch gar nicht so speziell nur für den Petrus. Am Osterabend, an dem Ostersonntagabend, kommt Jesus in die verschüchterte Jüngerrunde und dann sagt er genau dasselbe. Nehmt hin den Heiligen Geist, denn, und jetzt hat es ja interessante Worte hier, also da ist vom Binden die Rede und vom Lösen die Rede und von Tür aufmachen und Tür zumachen, so ganze Gegensätze hier. Da geht es jetzt nicht darum, dass die Jünger dann sagen, du darfst zum Himmel und du, nein, bei dir klappt es nicht. Nein, das sagt Jesus, weil Jesus ist der Retter. Und das hängt von unserer Entscheidung ab. Und da lässt er uns in der Verantwortung. In 1. Johannes 5, Vers 12, da heißt es, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Und dann wird der Satz negiert. Wer den Sohn nicht hat, hat das ewige Leben auch nicht. Und so zieht sich das jetzt hier auch in diesem Text durch. Ja, ein gewisser Ernst. Gott nimmt uns vor Jesus in die Verantwortung ein. Und dann hört der Text hier ganz schnell auf. Jesus schärft dann den Jüngern in Vers 6 und in Vers 20, schärft er den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Ja, wie jetzt? Zuerst kommt es zu der tollen, was bisher gar nicht da war, zum tollen Bekenntnis und jetzt sollen sie es nicht weitersagen. Hat natürlich damit zu tun, dass jetzt nicht die Zeit ist. Die Zeit war hier im Jüngerkreis, aber nachher in Israel, wenn sie runtergehen nach Jerusalem, nach der Auferstehung, da hat er genau das wieder gesagt. Jetzt könnt ihr es aller Welt sagen, bis ans Ende der Erde. Das ist meine Botschaft an euch, sagt sie weiter, diese frohe Botschaft. Aber jetzt hier an der Stelle mit dem Vers 20, da war es noch nicht so weit. Jetzt haben wir dieses tolle Bekenntnis gehört, aber jetzt müssen wir geschwind noch einen Abstecher machen. Ein tolles Bekenntnis zu Jesus. Du, der Christus, du, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt derselbe Petrus in den nächsten Versen, wir lesen sie mal an. Vers 23. Da heißt es, Vers 21, Entschuldigung. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern, den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und 3 Tage danach wieder auferstehen. Was jetzt kommt von diesem tollen Bekenntnis, kommt plötzlich ein Bekenntnis, ich weiß gar nicht, wie man das formulieren müsste, die volle Unkenntnis. Jesus kündigt 3-mal sein Leiden also wirklich an und 3-mal verstehen es die Jünger nicht. Erst nachher, da gibt es einen Nachhilfeunterricht in Johannes-Evangelium im Lukas-Evangelium ist es bei den Emmaus-Jüngern. Da fängt dann Jesus an bei Mose und bei den Propheten und zeigt, dass Christus leiden musste. An der Stelle hier erkennst du die Jünger nicht. Und Petrus ganz vorne dran. Weil er hat auch dran gedacht. Jesus, der Herrscher, der König, weltweit an diese triumphale Linie. Und jetzt sagt Jesus, er will seine Jünger mit hineinnehmen, dass sie das erfassen können und begreifen können und ihn begleiten können und es tragen können. Und die Jünger begreifen gar nichts. Jesus wollte sie mitnehmen in das Geheimnis seines Kreuzes, der Erlösung und der Auferstehung. Erst später, nach der Auferstehung. Und es ist interessant, dass das in der Bibel drin steht. Also ich hätte es nicht reingeschrieben, weil der Petrus wird da beschämt da und die ganzen Jünger. Aber das ist die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes, dass auch die Dinge geschrieben werden, die für uns beschämend sind. Petrus sagt, unfassbar, unlogisch, ein schwacher Jesus, ein toter Jesus, was soll das? Er kann es überhaupt nicht einordnen. Manchmal können wir es auch nicht einordnen, dieses Geschehen. Der Anstoß des Evangeliums, dieser Stolperstein, das Ärgernis des Evangeliums, ist alles so ein bisschen so mickrig. Und wenn wir dann so in so Lebensphasen sind, wie wir es vorher gehört haben in dem Beitrag vom Ottmar, dann kommt man in die Zweifel rein. Und dann nimmt man Anstoß an diesem Jesus-Ärgernis. Jetzt geht es ganz schnell. Eines ist noch klar, Jesus will uns auch nicht von allem Übel erlösen, damit wir uns ganz gut und bequem in dieser Welt einrichten wollen. Das ist nicht sein Erlösungsziel. Jesus, der Erlöser, er ist der Retter durchs Kreuz zur Auferstehung, Punkt aus. Und jetzt passiert Folgendes. Vers 22 und 23, ich sage es nur ganz kurz. Petrus tadelt Jesus aufs Schärfste, ganz schroff. Er sagt, hüte dich, schone dich, das verhüte Gott. Gott behüte dich vor diesem Weg ins Leid, in den Tod, ins Martyrium, in den Tod. Und dann in die Auferstehung, hat er ja vergessen. Und was sagt Jesus im nächsten Vers? Genauso scharf oder noch schärfer tadelt Jesus den Petrus ganz schroff. Geh weg, geh hinter mich. Jesus scheucht den Petrus hinter sich und sagt sogar, Satan, Versucher, du bist die Falle für mich. Aus dem engsten Freund wird der ärgste Feind. Du denkst nicht, was Gott denkt. Du denkst menschlich. Petrus will Jesus wegbringen von seinem göttlichen Weg der Rettung. Aber Jesus, der lässt sich nicht wegbringen. Jesus lässt sich von Petrus auch nicht beraten. Er lässt sich übrigens auch nicht von uns beraten. Manchmal würden wir ihn gerne beraten, weil wir uns den Jesus dann so zurechtdenken in unseren Köpfen. Und dann denken wir, ja, Jesus und so, und der müsste und könnte. Und wir können ja nur menschlich denken. Das ist dem Petrus sein Problem und unseres heute genauso. Aber es hilft uns nicht. Wir müssen uns sagen lassen, wie Gott denkt. Und er sagt, es ist notwendig, ihn zu suchen und dann bei ihm zu bleiben, ihm zu begegnen, in seinem Wort, im Gottesdienst, in der Gemeinschaft miteinander, im Austausch, im Reden mit Gott, im Gebet. Niemand kann sich Jesus ausdenken, gekreuzigt und auferstanden. Nur Gott selber schafft diese Rettung auf diese Art, auf seine Art. Und da schwingt auch wieder dieser typische Ernst oder dieser Ernst mit, von dem wir vorher gesprochen haben. Und diese Eigenverantwortung. Christus lässt sich also nicht beraten und führen von Jesus, sondern Jesus lässt sich also nicht von Petrus führen und beraten dann, sondern Petrus soll sich von Christus führen und lehren lassen. Zum Ende wenigstens noch ein ganz froher Ausblick. Jesus schafft Klarheit. Durch dieses Petrusbekenntnis, ja, der Herr der Welt, der Messias, von Gott gesandt, von dem lebendigen Gott. Und dann auch in diesem Leidensbekenntnis. Denn der Petrus und die Jünger haben überhört, dass es da eine dritte Stufe gibt, am dritten Tag auferstanden. Da ruft Gott Jesus zum Leben. Das heißt, er nimmt sein Opfer an für die Sünden. Jesus geht seinen Weg zur Erlösung für uns. Und Jesus geht ihn ganz bewusst. Er ist nicht überrascht und auch nicht überfallen. Und jetzt gibt es noch eine Hausaufgabe zum Schluss. Blättert mal in den Evangelien fangt von hinten dann immer an, so bei Kapitel 28 oder 16 oder einfach da hinten. Und dann schaut mal, wie Jesus in dieser Karwoche von gar nichts überfallen wird. Er, der Herr, geht bewusst seinen Weg, souverän, klar, fest, bestimmt, zielgerichtet bis ans Ende. Schauen wir das mal, wie Jesus sich seines Auftrags bewusst war. Und dann können wir nur staunen, weil das schafft auch Klarheit in uns, auch in meinem ganz persönlichen Leben. Die Frage ist nur, ob ich es zulasse. Und darum will ich jetzt beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, wie du deine Jünger mitgenommen hast und tiefer geführt hast, wie du sie hast wachsen lassen im Vertrauen und in der Erkenntnis über dich, in dieser engen Verbindung des Lebens mit dir. Und das willst du auch bei uns tun. Und da danke ich dir von ganzem Herzen dafür. Herr Jesus, mache unsere Herzen bereit, dass wir es zulassen, dass du in dieser Karwoche ganz neu an uns arbeitest. Wir danken dir, Herr. Und da wollen wir miteinander auch das Gebet sprechen, das Jesus die Jünger gelehrt hat. Und wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, und im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.